Die neue Perikopenordnung gibt auch neue Herausforderungen. So haben wir heute ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem Predigerbuch. Da schreibt also der Prediger im Rückblick auf sein Leben, so in der Selbstschau, in der Besinnung auf sein Leben: In meinem kurzen Leben habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht zu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Selber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du ausgewogen bist und die Extreme meidest. Wer Gott gehorcht, der findet den richtigen Weg. So heißt es in Prediger Kapitel 7, 15 bis 18. Als ich das las und darüber nachdachte, fiel mir ein Lied ein. Fragt mich nicht, warum dieses Lied mir eingefallen ist. Aber manchmal ist es ja so, es kommen einem so Assoziationen und dann sind sie da. Peter Strauch hat nämlich ein Lied geschrieben, das liegt schon ja nicht so lange zurück wie die Gesangbuchlieder, aber vielleicht schon eine halbe Ewigkeit gefühlt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Darin heißt es: Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und dann zählt er so verschiedene Dinge auf, nämlich: mitten in den Sorgen und der Mutlosigkeit, der Hast und Eile, der Zeitnot und der Betriebsamkeit, Tage von Sinn und Hilflosigkeit, da gilt es innezuhalten. Darauf zu schauen, wo ich mich bergen kann oder was mich vielleicht treibt, und davon zu lassen. Und der Prediger, er fügt noch eine Überlegung hinzu, die Menschen, auch Nachfolger Jesu, immer wieder mal umtreibt. Warum geht es denen, die nicht mit Gott leben, so gut? Jetzt hätte ich fast gesagt mit einem anderen Lied: Warum bin ich so fröhlich? Aber wir wollen den Hermann van Veen ja mal draußen lassen. Aber das kann einem schon umtreiben. Warum geht es denen, die nicht nach Gottes Wort fragen, die nicht nach Gottes Willen fragen, so gut? Obwohl, wissen wir das? Können wir in einen Menschen hineinschauen, wirklich sehen, wie es inwendig aussieht? Und das andere ist, ja, wieso trifft es ausgerechnet den, der versucht, vor Gott gerecht zu leben? Der versucht, nach Gottes Willen zu leben. Der versucht, sich die Gebote zu verinnerlichen. Der geht in den Gottesdienst und. Und dann trifft ihn ein Schicksalsschlag. Herr, wieso? Und so ist der Prediger auch am Ende seiner Fülle des Lebens und fragt sich: Was macht das Mühen überhaupt für einen Sinn? Also wenn man so mal alles zusammenzieht, Strich macht, addiert, was bleibt da eigentlich? Und sowohl das eine wie das andere können wir in der Tat erleben. Da lebt einer, versucht einer fromm zu leben und hat nur Schwierigkeiten. Und anstatt dass es leichter geht, wird es schwerer. Und der Gottlose lebt so in den Tag hinein und macht sich überhaupt keinen Kopf. Aber Beide trifft eines, nämlich irgendwann kommt das Ende des Lebens. Und dann können Fragen aufkommen. Fragen wie, was wird denn jetzt damit? Was habe ich denn vorzuweisen? Habe ich überhaupt was vorzuweisen? Ist das nicht doch alles Schall und Rauch? All die guten Leistungen, die ich vollbracht habe, alle Ehrungen, die ich gekriegt habe, für wen oder was sind sie denn? Und es kann so eine innere Unruhe kommen. Bin ich denn bereit für die Ewigkeit? Bin ich denn bereit, vor Gott zu treten? Und reicht das am Ende aus? Ja, wir wissen, so wie wir hier sitzen, können das auch so beantworten. Nichts reicht aus. Ich kann noch so fromm leben. Es bringt mich keinen Schritt näher in die Ewigkeit. Nur das Kreuz. Ich kann noch so viele Punkte sammeln. Jeden Tag eine gute Tat. Der Vorzeigepfadfinder. Es reicht nicht. Und das macht mich nicht gewiss. Innere Gewissheit, inneren Frieden, das geht nur durch Jesus. Aber dann haben wir hier dieses, was der Prediger sagt, das sind ja schon merkwürdige Ratschläge, die er gibt. Sei nicht so fromm. Ja, das hört man doch in der Welt auch draußen. Ne? Bloß nicht zu fromm sein. In meiner früheren Gemeinde, da war das so, an einem Sonntag ging das Oberdorf in die Kirche und am nächsten Sonntag ging das Unterdorf in die Kirche. Und wer auf einmal zweimal hintereinander in den Gottesdienst gegangen, da muss was vorliegen. Bloß nicht so fromm sein. Merkwürdig. Sollen wir nicht danach streben, dass wir Gottes Willen suchen und ihn leben? Unser Leben nach Gott hin ausrichten, unseren Charakter von ihm her verwandeln lassen, transformieren lassen. Und dann sagt der Prediger, Nummer halblang. Muss es ja nicht übertreiben. Darin kann man sich reiben, aber er hat recht. Er hat nämlich dann recht, wenn wir Dinge in die Hand nehmen und es zu unseren frommen Leistungen machen. Wenn wir sagen, das Gebet gehört zum Leben dazu, das ist Reden mit Gott. Genauso wie ich mit meiner Frau rede, wie wir uns austauschen, ist das ein Reden mit Gott, ein Anteil haben aneinander, ein voneinander hören, voneinander empfangen, miteinander austauschen. Aber da reicht nicht eine Stunde, das mache ich jetzt 2 Stunden, das mache ich 3 Stunden, das mache ich die ganze Nacht durch. Wenn mir das Gott aufs Herz legt und sagt, und mir das sagt, dass ich das von ihm her tun soll, das ist was anderes. Aber wenn ich das nehme und zu meiner eigenen frommen Leistung mache, um vor mir zu zeigen, vor anderen und vor Gott zu zeigen, so fromm bin ich, so gut bin ich, dann kann es vielleicht andere oder mich beeindrucken, aber es beeindruckt nicht Gott. Oder wenn ich sage, es ist gut und wichtig und richtig, in der Bibel zu lesen, aber es macht mich zu einem besonders guten Christen, wenn ich jeden Tag 20 Kapitel lese. Und nicht nur anstrebe, einmal im Jahr durch die Bibel zu kommen. Ich schaff's meistens nicht, gebe ich ehrlich zu. Sondern 3-mal. Hat's schon jemand geschafft? Ihr versteht, was ich meine. Das ist das, was der Prediger hier anspricht und sagt, wir können in Extreme hinein verfallen und das hat mit der Beziehung zu Gott gar nichts zu tun. Das ist eigene Frömmigkeit, das ist eigene Leistung, das ist Religion. Aber das ist nicht mit Gott gehen. Und das andere Extrem ist zu sagen, ich lasse Gott einen guten Mann sein, der geht mich nichts an, ich lebe mein Leben und gut ist. Da sagt der Prediger, das ist genauso falsch. Aber es kann durchaus sein, dass in dem einen oder anderen von uns dieses Streben drin ist. So ein innerer Antreiber von Perfektionismus. Das eigene Leben ist nie gut genug. Und das, was ich mache, ist nie gut genug. Vielleicht, weil es von etwas herkommt, wo ich einem anderen Menschen, vielleicht den Eltern oder irgendjemand anderen, nie genug war. Das, was ich gebracht habe, was ich geleistet habe, es war nie genug. Also muss ich mich anstrengen, ich muss es perfektionieren. Und dann ist es bei Gott genauso. Wenn es die Erfahrung ist, es ist beim Menschen nicht gut genug, dann ist es bei Gott auch nicht gut genug. Also muss ich mich anstrengen. Ich muss es noch besser machen. Ich muss noch eins draufsetzen. Aber dann treibt uns nicht und leitet uns nicht Gottes Geist, sondern es leitet uns ein innerer Antreiber, etwas, was nicht von Gott geheiligt ist, was aus einer Erfahrung, aus einer Verletzung herauskommt. Und Perfektionismus, das ist ja auch etwas von, ich kann das so nicht annehmen, wie das ist. Ich kann nicht Danke sagen dafür, wie Gott mich geschaffen hat. Ich sehe die Fehler und das muss anders werden, es muss besser werden. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte da hinein. Er möchte das heilen. Er möchte davon befreien. Ich kenne das auch von mir. In mir steckte auch und immer wieder blitzt das auch mal auf, so ein Perfektionismus. Und jedes Mal, wenn ich daran scheiterte, da war die Verdammnis groß. Du hast es nicht geschafft. Wie stehst du jetzt da? Wie sieht das aus? Wieder versagt. Bis ich Gott reingelassen habe, bis ich ihn rangelassen habe, und ihn gefragt habe, Herr, wo ist die Wurzel? Wo ist davon die Wurzel? Und mich dann an seine Hand habe nehmen lassen, um an die Wurzel ranzukommen und dann sie vor Gott zu bringen und sie mit Gott rauszunehmen. Und dann zu lernen, dankbar zu sein in der Unvollkommenheit. Dankbar zu sein dafür, dass er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und dass ich auf ihn schauen darf und von ihm her hören darf, wie er mich sieht, was er von mir denkt. Und wie er mich freundlich und mit Liebe anschaut, trotz immer wieder kommendem Versagen. Ja, das ist da. Immer wieder kommt es vor. Ihr kennt mein Organisationstalent, wie oft das darin vorkommt. Und. Ja, aber fröhlich darin sein oder lernen darin fröhlich zu sein. Sagen, egal ob etwas schief geht, egal ob ich versagt habe, es ändert nichts an der Liebe des Vaters im Himmel zu dir und zu mir. Das bleibt immer gleich. Und das hat was mit dem Kreuz zu tun, mit dem Kreuz Jesu zu tun. Und was erleben wir, wenn uns so ein innerer Antreiber antreibt im Leben, wie zum Beispiel der Perfektionismus? Dann immer mehr, immer weiter, immer hasten, immer eilen. Ich muss weiter. Schon wieder so ein Lied von Hermann van Veen. Und was ist dann? Da geht die Puste aus, man wird frustriert, erschöpft, kann ich mehr, will aufgeben. Und unter Umständen schreibt man unter sein eigenes Leben Versager. Du bringst es nicht. Weil dem eigenen Anspruch gegenüber immer wieder das Scheitern steht, das Versagen. Oder Gottes Anspruch nicht zu genügen, auch den Anspruch von anderen Menschen oder dem eigenen nicht zu genügen. Und da kannst du noch so alt werden. Wenn das in dir steckt, dann macht deine Reife, die du im Alter erlangst, daraus nichts anderes. Der Antreiber steht, er bleibt. Und so sagt Salomo, also der Prediger hier auch, wohl mit dem eigenen Anspruch, die empfangene Weisheit zu perfektionieren, wie auch die Gerechtigkeit, es funktioniert nicht. Es geht nicht, du kannst darin nur scheitern. Da können wir nur an uns selber scheitern. Weisheit, Reichtum, Ansehen, am Ende blickt der Prediger auf sein Leben mit einer Vielzahl von dem, was er erreicht hat. Er war berühmt für seine Weisheit. Er war berühmt für seinen Reichtum. Die Königin von Saba kam, um ihn dafür zu bewundern. Und dann lesen wir im Alten Testament, in 1. Könige, wie Salomo auch nicht nur viel Weisheit und viel Reichtum hatte, sondern viele Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus ganz unterschiedlichen Religionen, denen er es erlaubte, ihre Götzen anzubeten und ihnen zu opfern. Und das brachte ihn zu Fall. Das ist ein falscher Weg, ein falscher Perfektionismus, ein falsches Streben. Und er macht die Erfahrung, auch wenn jemand versucht, vollkommen gerecht zu leben, vor Gott gerecht zu leben, es verlängert das Leben nicht. Es gibt keine Garantie auf 120 Jahre oder so. Es macht es nicht länger als das Leben der Gottlosen. Und so sagt er, übertreib es nicht. Aber auch nicht auf der anderen Seite. Er sagt also, halte Maß, so könnte man das sagen. Denn du kannst auch Raubbau mit deinem Leben treiben. Und dann kannst du wirklich deiner Lebenszeit Jahre wegnehmen. Wenn du in irgendwelchen Exzessen lebst oder denkst, wenn der Tag 24 Stunden zum Arbeiten hat, dann mache ich 36 daraus oder. Worauf könnte uns der Prediger hinweisen? Er könnte uns hinweisen darauf, was wir im Neuen Testament von Jesus hören am Kreuz. Es ist vollbracht. Da ist alles rund. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen, nichts mehr dazuzufügen, nichts mehr draufzusetzen, nichts mehr zu perfektionieren. Es ist alles vollbracht. Pracht. Wenn ich denke, ich muss perfekter sein, barmherziger, verständiger, dienender, produktiver, hilfsbereiter, frommer und was es alles gibt, dann geht es letztendlich um den eigenen Anspruch für mein Leben. oder von der Vorstellung, wie es sein soll, aber nicht darum, wie Gott sich das gedacht hat. Was macht denn Sinn im Leben? Ein etwas mutiges Wort und man könnte es auch falsch verstehen. Einen Rat, den Martin Luther seinem Freund Philipp Melanchthon gab. Der war nämlich ein Mensch, der in der Gefahr stand, alles richtig machen zu wollen, sich dabei zu übernehmen und zu ruinieren. Also so ein Perfektionist. Und was rät Luther ihm? Sündige tapfer. Aber was meint er damit? Mein lieber Philipp, halte Maß. Bleib gelassen. Du kannst nicht alles perfekt machen. Du wirst in deinem Leben fehlen. Auch als Nachfolger Jesu Christi, der den Willen des Vaters sucht, wirst du fehlen. Du wirst es nicht immer richtig machen, du wirst es nicht perfekt machen. Wenn das so wäre, dann wäre Jesus schon wiedergekommen. Dann wäre das Himmelreich nicht nur angebrochen, es wäre zur Vollendung gekommen. Also löse dich von diesem Anspruch, vollkommen zu sein, obwohl es im Neuen Testament heißt, seid vollkommen. Ein Widerspruch? Nein. Zunächst einmal Ja zu sagen zu der eigenen Unvollkommenheit, Ja zu sagen zu den eigenen Grenzen, auch als Nachfolger Jesu Christi, auch im Glaubensleben, auch im Streben und im Eifer nach dem, was droben ist, wie es Paulus sagt. Gesteh dir deine Grenzen ein. Und dann sagt der Prediger etwas und dann macht das Ganze Sinn. Er redet von der Gottesfurcht. Fürchte Gott. Der Gottesfürchtige entgeht dem Übermaß auf der einen wie auf der anderen Seite. Denn vor Gott müssen wir nichts darstellen. Müssen wir nicht jemand sein, der wir nicht sind. Auch nicht vor uns und auch nicht vor anderen Menschen. Gottesfürchtig leben heißt, von Gott her leben. So in der Verbindung zu ihm zu sein, dass wir von ihm hören, was seine Gedanken für uns sind. Und er wird uns nicht in einer falschen Weise antreiben. Er wird von uns nicht etwas erwarten, was wir nicht leisten können. Manchmal ist es zu groß, ja, aber dann ist er dabei mit seinem Geist und gibt uns Kraft und lässt uns hineinwachsen. Ja zu sagen zu dem Leben, das er dir und mir gegeben hat. Ja zu sagen, dass er dir und mir hilft, das eigene Leben zu gestalten, so dass es seinen Gedanken und seinem Willen entspricht. Und wo es nicht entspricht, zu sagen, Herr, es ist an dir, mich dahin zu führen. Und nicht in eigener Kraft das Leben zu verändern und umzukrempeln und neu zu gestalten, sondern mit ihm und durch ihn, durch seinen Geist. Und da kann Veränderung gelingen, da kann Transformation gelingen, anders nicht. In Gott Gelassenheit zu lernen und ein festes Herz zu bekommen, hat ja am Anfang das Lied von Peter Strauch genannt. Ein Herz, das nicht zweifelt, weil es in Gott gewiss ist, weil es sich in Gott angenommen weiß, das ist Gottesfurcht. Weil es nicht darauf ankommt, ob ich alles richtig mache ob ich Gottes Gebote in allem einhalte. Das hat das Volk Israel schon gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also den Fehler müssen wir nicht wiederholen. Oder ob ich ethisch immer gut und richtig lebe. Wenn ich mich noch so bemühe, nicht boshaft zu sein, nicht ungerecht zu sein, es wird nicht wirklich gelingen. Wir werden immer wieder mal erleben, jetzt bin ich doch in diese Falle getappt. Und es gelingt nicht aus eigener Kraft, sich davon zu lösen. Darum hält der Prediger die Gottesfurcht dagegen. Gott fürchten ist ihn ehren, ja, ein Leben zu seiner Ehre zu führen, aber nicht doch aus eigener Kraft, nicht aus eigener Frömmigkeit, sondern in der gelassenen Beziehung und Abhängigkeit zu Gott. So haben wir es gehört, er ist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Er ist derjenige, der die guten Werke zuvor bereitet, in denen du und ich wandeln sollen. Da ist Gelassenheit drin, in der Gottesfurcht ist Gelassenheit drin, in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das eigene Leben so zu nehmen, dass es von ihm gegeben ist und dass ich es von ihm her nehme und Danke sage dafür. Die Gaben, die er in dich hineingelegt hat oder die er durch seinen Geist geben will, Anteil geben will, mit denen du lernen darfst zu leben und sie einzusetzen, mit Dankbarkeit ihm gegenüber. Nicht zu sagen, ich will diese Gaben haben, damit ich sie perfektioniere oder damit ich mich darin darstellen kann. Dafür sind sie nicht da. Sondern sagen, Herr, ich danke dir für das, was du mir gibst und das, was du mir noch schenken willst. Und dann gehen wir zusammen. Dann diene mit Gott gemeinsam darin. Auch nachher, wenn wieder das Angebot der Segnung ist. Es sind nicht die Segner, die hier stehen und Kraft ihrer Wassersuppe etwas tun, sondern sich Gott zur Verfügung stellen. Herr, wir sind Gefäße, wirke durch uns. Und Gott führt uns in der Schule, in seiner Schule der Charakterbildung. Und dazu Ja zu sagen, das ist Gottesfurcht, gehe diesen Weg mit ihm. Und es ist auch Gottesfurcht zu sagen Ja, weil er mir erlaubt, dass ich scheitere, dass ich Fehler mache, dass ich nicht brillant bin, darf ich so sein. Aber ich darf mich und soll mich darin nicht sonnen. Na, da muss ich mir überhaupt keine Mühe mehr machen. Boah, dann ist es alles egal. Nein, sagt der Prediger, ebenso nicht. Sondern bleib in der Verbindung mit Gott. Aber bleib vor allen Dingen in seiner Ruhe und in seinem Frieden. Und lass dich nicht von inneren Antreibern oder von Menschen oder von eigenen Vorstellungen treiben, sondern geh mit Gott, geh mit Gottes Geist Schritt für Schritt an jedem Tag. Und die Gottesfurcht meint nicht, für Gott jeden Tag das Beste zu tun und zu geben, die beste Haltung zu haben, perfekt zu sein, sondern in ihm geborgen zu sein. Meine Hand in seiner Hand. Und im Vertrauen nicht auf die eigene Gerechtigkeit, sondern auf seine Barmherzigkeit. Ja, noch einmal, er wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinen guten Gedanken. Und Gottesfurcht hat mit Fröhlichkeit zu tun, mit Entspanntsein zu tun, damit das Leben in Jesus Christus zu genießen und zu feiern und darauf zu vertrauen, dass er durch den Heiligen Geist dir und mir den rechten Weg zeigt. Und wenn du falsch abgebogen bist, dann ist er derjenige, der sagt, bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden und mich wieder auf den Weg führt. Gottes Furcht heißt nicht, vor Gott alles richtig zu machen und perfekt zu werden, sondern auch bekannt zu sein als der, der man ist, wie wir geschaffen sind vor Gott und vor den Menschen und vor sich selbst. Amen.